Talk mit Markus nehme ich mal mit. Willkommen zu einer neuen Sonderausgabe, kann man, glaube ich, sagen. Mal wieder nicht bei mir im Büro. Ihr seht es auch und hört es auch. Thomas ist heute nicht mit dabei, aber ich habe dafür einen anderen besonderen Gast bei mir. Anke Wichert, die Leiterin des Heimatmuseums hier in Bad Sobernheim. Vielen Dank, dass ich da sein darf, liebe Anke.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich.
Ich mich auch. Anke, wir wollen heute ein bisschen reden über eine Einrichtung, die ich, seit ich Abgeordneter bin, sehr, sehr schnell auch schon kennengelernt habe, weil das Heimatmuseum in Bad Sobernheim, glaube ich, in nahezu jeder Hinsicht, wenn es in Sobernheim Dinge gibt, Aktivitäten gibt oder irgendwelche öffentlichkeitswirksamen Dinge gibt, immer vorne mit dabei ist. Das Heimatmuseum ein sehr bekanntes Museum auch ist hier neben dem Freilichtmuseum in Bad Sobernheim. Also Bad Sobernheim selbst, glaube ich, eine Stadt, die museal gesehen gut ausgestattet ist. Und du bist die Leiterin hier des Heimatmuseums in Bad Sobernheim. Was macht ihr denn hier im Heimatmuseum?
Naja, alles, was ein klassisches Heimatmuseum macht. Wir sind ein Stadtmuseum. Das heißt, wir haben natürlich als Schwerpunkt das Thema Stadtgeschichte mit allem, was dazugehört. Wir haben ja eine Sammlung mit ca. 30.000 Exponaten. 4 Sammlungsschwerpunkte sind es, die sich so rauskristallisiert haben. Das ist zum einen die Stadtgeschichte selbst mit allen Bereichen, Rubriken, die dazugehört. Aber auch das Thema Geologie, Paläontologie. Bad Sobernheim selbst ist auch Fundort von fossilen Funden. Wir haben ein Alleinstellungsmerkmal mit den Steinharter Erbsen. Das ist so dieser Bereich. Wir haben natürlich verschiedene bekannte Persönlichkeiten. Unser Zugpferd ist Emanuel Felke, Bad Sobernheim, die Felke-Stadt. Dem ist natürlich ein großer Teil auch der Ausstellung gewidmet, aber auch des Sammlungsbestandes. Und wir haben eine große Galerie Sobernheimer bzw. regionaler Künstler, die wir hier im Haus quasi beherbergen.
Seit wann gibt es euch hier mit dem Heimatmuseum?
Also das Heimatmuseum hat eröffnet im Jahr 1986. Wow. Man hat damals, also man hatte schon einen Ort, an dem die Stadt ihre Akten und Dokumente aufbewahrte. Und der Wunsch war damals einfach groß, einen Ort zu schaffen, wo man die Dinge auch ausstellen kann, der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen kann. Und ja, man hatte das große Glück, zu dem Zeitpunkt den Prierhof erwerben zu können, der sich in einem sehr desolaten Zustand befand tatsächlich. Den hat man 1978 gekauft und sehr umfassend saniert und renoviert und 1986 dann den ersten Ausstellungsraum hier eröffnet.
Wow, da war ich gerade ein Jahr alt.
Ja, ich war schon ein bisschen älter, aber auch noch sehr jung tatsächlich.
Man sieht es dir nicht an, Anke.
Ja, vielen Dank.
Ja, Anke, Wahnsinn, Heimatmuseum. Wir haben eben über Emanuel Felke gesprochen oder ich habe eben was über Emanuel Felke gehört. Was ist denn ein Lehmpastor?
Also ein Lehmpastor ist tatsächlich etwas, was es auch nur hier bei uns in Bad Sobernheim gibt. Emanuel Felke selbst ist der Lehmpastor. Er kam als Naturheilkundiger im Jahr 1915 hierher nach Sobernheim, hat das Kurwesen begründet, war aber ursprünglich evangelischer Theologe und Pfarrer, hat aber dann aufgrund der hohen Patienten Massen sein Amt als Pfarrer niederlegen müssen und ist als Lehmpastor in die Geschichte eingegangen, weil seine Felke-Kur, seine Heilmethode, die er entwickelt hat, basiert auf den 4 Elementen Licht, Luft, Wasser und Erde. Und die Erde spielt eine besondere Rolle, weil vermischt mit Wasser hat er das sogenannte Lehmschlammbad entwickelt, in das er seine Patienten reingesetzt hat, mit wirklich erstaunlichen Wirkungen. Also ja, sehr viele positive Effekte, die das Lehmschlammbad erzielt und wird auch heute noch in unseren 3 großen Kurhäusern hier quasi als Teil der Felke-Kur angeboten.
Und ein Stück weit auch am Barfußpfad, glaube ich, ne? Wenn man den Barfußpfad lang geht, relativ am Anfang, kriegt man das große Vergnügen, einmal durch so ein Lehmbad auch durchzugehen. Sieht dann aus, als hätte man Gummistiefel an nachher, wenn man wieder rauskommt. Ja. Das heißt, auch Angebote, die jetzt außerhalb des Heimatmuseums sind, sind natürlich hier in der Felke-Stadt, hier in Bad Sobernheim, immer irgendwie auch mit seinem Wirken und seinem Tun auch verbunden.
Ja. Also der Barfußpfad, der wurde ja tatsächlich dann, es war der erste Barfußpfad, den wir in Deutschland auch hatten, auch in dieser Größe, auf dieser Lehre Felkes begründet. Und deswegen auch das Lehmschlammbecken und auch das Element Wasser, das ja durch die Nahe auch immer eine ganz zentrale Rolle spielt. Man ist viel draußen an der frischen Luft, man bewegt sich. Das war im Prinzip der Kern von Felkes Idee, Methode, naturnah und einfach durchs Leben zu gehen. Das war so sein Ding.
Sehr interessant. Und man kann Felkes Wirken sozusagen am besten bei euch nochmal ein bisschen erleben und auch sehen. Es gibt nicht nur Exponate, die ihr habt, sondern ich habe draußen gesehen, es gibt auch ein Häuschen, zu dem du mir bei einem letzten Besuch schon mal ein bisschen was erzählt hast,
ja,
das eine ganz besondere Funktion hat. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen.
Ja, es ist eine sogenannte Lufthütte, eine Felke-Lufthütte. Man muss sich das so vorstellen, die Patienten kamen zu Felke und er hat sie untersucht und ihnen dann eine Kur verschrieben mit verschiedenen Therapien. Mhm. Und seine Idee war mit diesen Hütten, die er gebaut hat, die man sich auch sehr einfach vorstellen kann, an unserer kann man es auch teilweise noch erkennen, ohne Fenster, ohne große Türen, dass auch nachts, wenn die Patienten schlafen, möglichst viel Sauerstoff an den Körper kommt. Diese Hütte stammt aus Repelen, ist gar kein Sobernheimer Original. Das war der Ort, in dem Felke, bevor er zu uns kam, gearbeitet hat. Und man muss sich vorstellen, dass 50 von diesen Hütten nebeneinander standen. Es gab eine Trennung in Männlein und Weiblein. So vor 100 Jahren war natürlich üblich, dass man nicht gemeinsam nackt durch den Badepark wandelte. Mhm. Heute sieht das teilweise ja anders aus. Mhm. Und so haben die Patienten geschlafen. Wir haben hier in Sobernheim jetzt noch 3 Kurhäuser, beziehungsweise eines hier in Meddersheim, Menschels Vitalresort, dann Bolland Spa im Park und auch das Hotel Marsberg Therme. Und alle 3 hatten unterschiedliche Lufthütten. Aber das Prinzip war im Prinzip das Gleiche. Also da konnte man nachts wie bei offenem Fenster einfach gut schlafen.
Schön.
Bestenfalls noch auf festgetretenem Lehmfußboden.
Okay.
Das war so, ja, heute würde man sagen, es ist für die Hardliner. Keiner würde mehr im Kurhaus auf dem Boden schlafen. Aber das war so Felkes Idee. Er sagt immer oder sagte immer, schlaft viel auf der Erde, dann müsst ihr nicht so früh unter die Erde. Also das war eins von seinen Zitaten.
Okay. Genau. Ja, schön. Also keine Energieeffizienzhäuser, ich glaube, weit davon entfernt, sondern es ging tatsächlich darum, viel Sauerstoff zu bekommen. Anke, lass uns mal ein bisschen über die Geschichte von Sobernheim sprechen und die Frage, wie auch das Heimatmuseum die Geschichte der Stadt Bad Sobernheim auch darstellt. Also Felke haben wir eben gehört, natürlich ein ganz großer Part, die Felke-Stadt, das ist der Begriff dieser Stadt, aber es gibt ja sicherlich weitaus mehr über Sobernheim zu erfahren und auch zu erleben. Was habt ihr noch so in eurem Heimatmuseum, das vielleicht jetzt auch außerhalb von Felke hier sich darstellen lässt?
Ja, also wir haben natürlich, was das Thema Stadtgeschichte angeht, alles, was das Herz begehrt. Ich hatte ja schon gesagt, wir haben ca. 30.000 Dokumente, Exponate, was man sich so wünscht und haben da natürlich die unterschiedlichsten Bereiche, die es abzubilden gibt. Das ist die Geschichte der Stadt. Zum einen die Stadtentwicklung, die reicht ja bis in die Urgeschichte zurück, die es darzustellen gilt, aber auch das, was in der Stadt bis heute passiert ist. Also angefangen von Kirchengeschichte über Wirtschaftsgeschichte, Vereinsgeschichte, all das, was das Leben in einer Stadt einfach auch ausmacht. Da ist es natürlich wichtig zu zeigen, was gab es, was gibt es vielleicht auch heute noch, aber vielleicht auch mit Hilfe dessen zu schauen, wie kann man die Themen vielleicht auch weiterentwickeln und in die Zukunft tragen. Das ist vielleicht auch so ein bisschen die Rolle, die wir als Museum hier in der Stadtgesellschaft auch einnehmen wollen.
Das ist ein interessanter Aspekt zu sagen. Wir archivieren nicht nur, sondern wir stellen die Vergangenheit nochmal dar und das gleichzeitig auch als Informationsquelle zu nutzen, um auch Entscheidungen, die die Zukunft betreffen, auch in der Stadtpolitik, im Vereinsleben, vielleicht auch da ein bisschen aus der Erfahrung zu schöpfen und das mit einfließen zu lassen in die Entscheidung. Das ist eine wichtige Aufgabe, kann ich mir vorstellen. Der Blick in die Vergangenheit sozusagen als Erkenntnisgewinn, um es vielleicht in der Zukunft auch an der einen oder anderen Stelle anders, vielleicht auch besser zu machen. Klar.
Ja.
Anke, wir haben jetzt Wahlen hinter uns, Europawahlen, und wir wissen, dass auf der großen politischen Bühne wir merken, dass Populisten auf dem Vormarsch sind. Die Populisten, gerade die Rechtspopulisten, die Nationalisten, nutzen gerne den Begriff Heimat und reservieren ihn für sich, um damit eine Geschichte zu verkaufen an die Bevölkerung, so nach dem Motto, wir sind die Parteien, die Heimat sichern, wir sind für eine traditionsreiche für traditionsreiches Weiterleben in der Gesellschaft. Jetzt weiß ich, du bist Demokratin durch und durch. Das weiß ich auch deshalb, weil du auch jüngst bei einer Veranstaltung mit unserer Ministerpräsidentin auch dabei warst, Malu Dreyer, die mit dir gemeinsam auf einem Podium saß, mit uns gemeinsam auf dem Podium saß und wir sehr viel über Demokratie gesprochen haben. Was bedeutet denn der Begriff Heimat für die Demokratie und wie können wir denn vielleicht auch verhindern, dass nur Populisten immer das Recht beanspruchen, Heimat für sich zu vereinnahmen und was können wir tun, als Gesellschaft diesen Begriff Heimat auch wieder zu dem zu machen, was er eigentlich ist, mehr ein Lebensgefühl als die Frage, ob man es an irgendwelchen Grenzen oder an irgendwelchen, kulturellen Geschichten festmacht. Heimat ist ja sicherlich mehr als das. Kannst du was dazu sagen?
Ja, ist natürlich auch gerade in Bezug auf ein Heimatmuseum ein Thema, das uns hier tatsächlich umtreibt. Wie du gerade schon gesagt hast, ist Heimat schon subjektiv ein Gefühl. Jeder kann Heimat ganz anders empfinden. Das hat nicht immer unbedingt mit Herkunft zu tun. Es kann natürlich auch eine neue Heimat sein, eine wahre Heimat. Also es ist ja ein ganz breit gefächerter Begriff. Jeder Mensch empfindet das anders tatsächlich. Wir können tatsächlich den Rechtspopulisten nur entgegentreten, indem wir den Blick auf diesen Begriff Heimat nochmal ganz anders setzen. Mhm. Also wir werden ja jetzt demnächst hier sehr umfassend sanieren und im Jahr 2026 das Heimatmuseum wieder eröffnen. Und die erste große Ausstellung wird tatsächlich sein, das Thema Heimat in all seinen Facetten zu beleuchten, ist für uns natürlich ein Thema, das wir partizipativ mit allen Mitgliedern hier in unserer Stadtgesellschaft und auch darüber hinaus abhandeln können. Da hat jeder auch seine Meinung zu, seine Idee dazu. Wir holen Leute zusammen und schauen, was gibt es denn für Heimaten außer unserer hier in Bad Sobernheim. Mhm. Also ich komme selbst auch aus Sobernheim. Aber da gibt es ja noch sehr, sehr viel mehr. Wir sind ja eine sehr vielfältige Stadtgesellschaft auch hier mit den unterschiedlichsten Heimaten. Und ich glaube, nur so kann man diese Ausnutzung des Heimatbegriffes, das machen die Rechtspopulisten ja. Sie beanspruchen den für sich, um Leute zu überzeugen, was Heimat für sie zu sein haben sollte. Mhm. Das ist natürlich nicht richtig und nicht wünschenswert. Und da können wir einfach nur den Kontrapunkt setzen und sagen, nee, Heimat ist vielfältig. Heimat ist nicht nur hier, nicht nur Deutschland, nicht nur unser Land, sondern für alle, die hier an der Gesellschaft auch teilhaben, was ganz Individuelles.
Ja, genau. Und ich finde auch, das schließt den Kreis zu dem, was wir eben gesagt haben. Der Blick in die Vergangenheit zeigt ja gerade, dass sich das Abschotten, das Abgrenzen, das sich Verschließen gegenüber anderen Menschen, Nationen, Kulturkreisen eigentlich genau das Gegenteil bewirkt. Nämlich, dass dieses Heimatgefühl und dieses Wohlfühlgefühl, das man für sich in Anspruch nimmt, wenn man an Heimat denkt, meistens zu einem sehr negativen wird. Isolation und Abschottung. Ich möchte nicht in einer Heimat leben, die isoliert und abgeschottet ist, sondern für mich ist Heimat vom Gefühl her auch immer etwas, wo Menschen reinkommen in mein Leben und auch wieder rausgehen aus dem Leben und man immer irgendwie auch eine offene Gesellschaft wahrnimmt, so wie die Kunden und die Bürgerinnen und Bürger vielleicht ein Heimatmuseum auch besuchen aus unterschiedlichsten Richtungen. So ist, glaube ich, am Ende auch das Leben. Und deswegen ist die Arbeit, die ihr macht, hier mehr als nur Dinge ausstellen, sondern vielleicht auch eine gute Möglichkeit, den Begriff Heimat auch so zu besetzen, dass es eben was Weltoffenes ist und etwas, was nicht sich verschränkt und was sich ablehnt gegenüber anderen Kulturkreisen darstellt. Ich meine, auch Sobernheim hat eine große Geschichte mit vielen, vielen vielfältigen Menschen. Ja. Da gibt es eine lange Geschichte auch zu erzählen. Und ich glaube, es ist gut, dass es eine Einrichtung gibt, die den Begriff Heimat da wieder so besetzt. Insofern dafür schon mal vielen Dank. Auch als Demokrat zu einer Demokratin, die das hier macht. Ja.
Es ist natürlich gerade, Bad Sobernheim bietet da die beste Kulisse, die man sich eigentlich vorstellen kann. Ich meine, natürlich haben wir die Sobernheimer, die in weiß ich nicht wie viel der Generation schon hier leben und auch arbeiten, wie auch immer. Aber wir haben ja eine sehr vielfältige Geschichte, was Heimat angeht. Also wir haben ja 2 bzw. 3 Dörfer, die abgerissen werden mussten wegen des Flugplatzbaus, also Ferzfeld, Eckweiler, Daubach. Also das ist ja auch nochmal ein Thema Heimat, mit dem wir hier zu tun haben. Die Leute wurden umgesiedelt in den Innenstadtbereich beziehungsweise Stadtbereich. Mhm. Die haben vielleicht nochmal eine andere Idee zur Heimat. Wir haben dann im Prinzip, nachdem die Bundeswehr, also wir haben viele Leute, die über die Bundeswehr hier in Bad Sobernheim als Garnisonsstadt kamen, die eine neue Heimat gefunden haben, teilweise geblieben sind, aber auch teilweise wieder weggegangen sind, als die Bundeswehr abgezogen wurde. Wir haben natürlich auch unter uns sehr viele Flüchtlinge, die hier leben, die aus unterschiedlichsten Gründen und Ländern zu uns gekommen sind, in der Regel ja auch meistens aus sehr tragischen Gründen, jetzt hier auch eine Heimat gefunden haben. Also wir haben schon, finde ich, ein sehr vielschichtiges Heimatspektrum alleine, was man in so einer kleinen Stadt, Sobernheim hat 6.500 Einwohner, abbilden kann. Ich denke, da wird auch jeder seine eigene Heimatgeschichte erzählen können.
Absolut. Absolut. Ich finde auch unsere Region, und jetzt mache ich mal den Bogen ein bisschen größer um die Stadt Bad Sobernheim. Ich komme ja auch nicht von so weit weg her. Pferdsfeld und Eckweiler sind zwei ehemalige Gemeinden, die mir sehr präsent sind, weil ich aus Winterbach komme und wir natürlich auch da einen sehr engen Bezug haben, auch in der Verwandtschaft. Ich will nur sagen, dass unsere gesamte Region eigentlich immer auch davon gelebt hat, dass sie offen war und dass sie Menschen aus anderen Bereichen immer mit offenen Armen empfangen hat. Ja, ich denke nur an den Tourismus beispielsweise. Ja, wir wären ohne den Tourismus hier komplett aufgeschmissen. Die nahe Region, wir sind eine Tourismusregion.
Ja.
Das aus guten Gründen. Auch da, sag ich mal, sind Einrichtungen wie das Heimatmuseum, das Freilichtmuseum, der Barfußpfad ganz wunderbare Beispiele für einen guten Tourismus. Das würde nicht funktionieren, wenn man sich verschließen würde und wenn man Heimat nur für sich irgendwie beanspruchen würde und sagen, da darf sonst keiner rein, das gehört nur uns, wir wollen hier sonst niemanden haben, und ich glaube, das wird an eurer Arbeit und an dem, was du eben erzählt hast, auch nochmal sehr, sehr deutlich. Kann das nur unterschreiben.
Ja.
Gut. Anke, du bist Geschäftsführerin oder Leiterin des Heimatmuseums, so muss man sagen. Leiterin des Heimatmuseums. Was sind denn so deine Aufgaben? Also wie stelle ich mir denn so deinen Arbeitsalltag vor?
Naja, also eigentlich alle Aufgaben, die ein Museum zu bewältigen hat. Sammeln, bewahren, archivieren, digitalisieren, inventarisieren, so was den Sammlungsbestand angeht. Natürlich auch ein Großteil das Thema Forschung und Vermittlung, also in Ausstellungen, aber auch in zahlreichen Bildungsangeboten, die wir für unterschiedlichste Altersgruppen anbieten. Also Museum als außerschulischer Lernort ist hier für uns ein großes Thema. Wir führen Stadtführungen durch. Wir sind mit einer AG in der Grundschule in der dritten Klasse jede Woche unterwegs. Wir haben Angebote für Kinder, Erwachsene, um die Stadtgeschichtsthemen einfach so ein bisschen auch zu vermitteln. Ein großer Teil ist natürlich auch mittlerweile der Bereich Management, sage ich jetzt mal. Okay. Der ist auch nicht zu unterschätzen. Alles, was dazugehört, angefangen von Öffentlichkeitsarbeit, Projektfinanzierungen, Förderanträge stellen, ist ja auch ein
ganz wichtige
Thema.
Arbeit.
Ganz
ja.
wichtige Arbeit, die auch getan werden muss und sollte. Wir sind ja jetzt hier das Heimatmuseum, haben aber auch mehrere Arbeitsplätze. Wir sind insgesamt 7 Personen, die hier im Haus selbst arbeiten. Meine Kollegin aus dem Veranstaltungsmanagement und aus dem Marketing der Felgestadt haben hier ihren Arbeitsplatz. Und wir haben 4 Mitarbeiter über die Kreuznacher Diakonie hier bei uns im Haus, die mit uns arbeiten. Nicht nur museale Themen, sondern auch Stadtthemen abarbeiten. Und ja, da ist natürlich auch Personalführung hört sich komisch an, aber ja, doch schon so ein bisschen dieses Team-Thema mit im Boot. Also im Prinzip alles. Letzten Endes ist man eine eierlegende Wollmilchsau, wenn man das so sagen darf, die eigentlich alles macht.
Ja.
Es ist eine One-Woman-Show hier.
Ja.
Wir haben natürlich schon Möglichkeiten, uns auch Leistungen mal extern einzukaufen, aber in der Regel versuchen wir, unsere Aufgaben selbst abzuarbeiten, sind gestützt von einem großartigen Ehrenamtsteam, also Heimatmuseum, zumindest in Sobernheim und auch in vielen Museen, wie ich sie kenne, würden ohne die freiwillig Engagierten, würde es nicht funktionieren. Wir haben 20 Personen, die tatsächlich jede Woche mit uns zusammensitzen, und wir stemmen eigentlich das alles gemeinsam. Sind getragen auch von einem Förderverein, zu dem diese Ehrenamtler natürlich auch gehören. Aber ja, ohne diese personelle Ehrenamtsressource wird es tatsächlich auch nicht funktionieren, beziehungsweise es würde alles sehr lange dauern.
Ja, sicherlich auch wegen begrenzter Ressourcen. Ihr werdet getragen von der Stadt Bad Sobernheim als Heimatmuseum. Und wir wissen natürlich, klar, die kommunalen Kassen sind jetzt auch nicht übermäßig proper gefüllt. Das heißt, natürlich muss auch der Träger dann des Heimatmuseums und alle, die hinten dran hängen, natürlich auf Wirtschaftlichkeit achten. Umso wichtiger, dass das Ehrenamt da ist. Tatsächlich, wie so oft in unserer Region, auch Rheinland-Pfalz, das hören wir ja immer wieder, ist Ehrenamtsland. Und ich durfte ja schon kennenlernen, wir haben schon öfter auch Termine hier gehabt, dass auch ältere Herrschaften beispielsweise einfach hier nochmal ein Projekt finden, wo sie sich auch mit einbringen können, mit einem Förderverein, aber sicherlich auch hier konkret mit anpacken. Jetzt sicherlich in nächster Zeit, wenn es dann um die Sanierung, die ja ansteht, geht, da werden mit Sicherheit viele, viele Ehrenamtliche auch dabei sein und noch mithelfen und mit anpacken. Das ist was Schönes auf der einen Seite, weil man damit die Menschen ja auch nochmal zusammenbringt, ein gemeinsames Projekt hat. Auf der anderen Seite ist natürlich klar, es ist auch aus einer Notwendigkeit heraus am Ehrenamt das zu leisten, weil wir natürlich wissen, begrenzte Ressourcen. Du hast es eben angesprochen, Förderprogramme, Förderanträge schreiben, Bürokratie ist wahrscheinlich echt ein Thema, auch bei euch, hier bei dir.
Mhm.
Hast du da einen Wunsch an die Politik?
Ja, also Förderung ist natürlich ein großartiges Thema. Wir konnten schon sehr oft davon profitieren, auch jetzt, was die Sanierung angeht. Es läuft ja über die Städtebauförderung, ja, dass eine Kommune wie Bad Sobernheim mit der Haushaltslage in die Lage versetzt wird, auch so ein Projekt zu stemmen. Das ist natürlich toll. Das wäre ohne dieses Förderprogramm, hätte das nicht funktioniert. Wir haben schon öfters auch für inhaltliche Arbeit Förderung erhalten, was die Digitalisierung angeht, sei es da mal einen Laptop anzuschaffen. Also auch so banale Dinge. Mhm. Aber wir brauchen natürlich auch das Arbeitswerkzeug, um ja diese Themen hier abzuarbeiten. Was das Antragswesen angeht, ich habe in meiner Zeit hier bei der Stadt, das sind jetzt 11 Jahre, schon sehr viele Förderanträge tatsächlich geschrieben. Ich wünsche mir da ja immer, dass es vereinfacht wird. Ich denke, den Wunsch, den hörst du auch öfters, ja, an vielen Stellen, vielen Orten. Ja. Es sind teilweise wirklich Formulare, durch die man sich durchkämpfen muss, und auch in der Nacharbeit ist es manchmal tatsächlich nicht einfach, wenn, ich meine, das Projekt abgeschlossen ist, der Verwendungsnachweis geschrieben werden muss. Ist natürlich alles wichtig, weil, na klar, muss abgebildet werden, wo das Geld auch tatsächlich hingeflossen ist, aber so ein paar Vereinfachungen würde man sich dann doch wünschen, weil im Prinzip lebt ja unsere Arbeit tatsächlich von diesem Förderthema. Also wir sind als Einrichtung der Stadt natürlich auch über den Stadthaushalt getragen. Ich bin auch froh und dankbar, dass wir da relativ solide aufgestellt sind, weil auch der Stadtrat in den letzten Jahren da immer sehr positiv dem Museum gegenüber eingestellt war. Aber für alles, was darüber hinausgeht, muss ein Förderantrag geschrieben werden.
Ja. Du hast es angesprochen, eine Förderung, die jetzt auch speziell vom Land Rheinland-Pfalz bewilligt wurde, auch gerade hier für die Sanierung. Ich kann jetzt als Haushaltspolitiker auch im Landtag sagen, es ist natürlich auch für ein Land nie einfach, die Mittel und Ressourcen überall locker zu machen. Umso wichtiger ist es natürlich, dass dann auch Geld hier in den Wahlkreis fließt, natürlich auch hier in das Heimatmuseum. Es sind Zeiten begrenzter Ressourcen und wir haben natürlich schon auch den Wettbewerb der gesellschaftlichen Bereiche. Also was ich damit meine, ist im Grunde das Tischtuch, das immer kleiner wird. Das Ziehen an den Ecken an diesem Tischtuch wird dann aber meistens immer stärker. Welches Argument hast du für den musealen Teil der Gesellschaft, für die Kultur? Warum ist es wichtig, den Bereich zu fördern? Was glaubst du, ist denn da so der Gamechanger in der Argumentation zu sagen, hier muss unbedingt Geld reinfließen, eure Arbeit ist was ganz Wichtiges. Was würdest du so als Hauptargument ansehen?
Also ich denke schon, dass Kultur so etwas wie der Kitt einer Gesellschaft ist. Das haben wir ja auch in den letzten Jahren, gerade in Krisenzeiten, wirklich sehr deutlich vor Augen geführt bekommen, sei es während der Corona-Pandemie, sei es mit der Ukraine-Krise. Also da ist schon wichtig, dass das am Laufen gehalten wird, weil das etwas ist, wo die Menschen oder eine Gesellschaft sich so ein bisschen dran aufrecht halten kann. Hier im Museum sehe ich natürlich auch, wie Menschen zusammenkommen. Wir arbeiten ja mittlerweile auch partizipativ. Das heißt, wir versuchen ja möglichst viele Bürgerinnen und Bürger auch teilhaben zu lassen, mitarbeiten zu lassen, an den Themen, auch an unseren Ausstellungen, um einfach für alle so einen Raum zu schaffen, in dem sie ihre Meinung zu verschiedenen Themen äußern dürfen. Es geht natürlich auch darum, nicht nur den Raum zu schaffen, sondern in Austausch zu kommen, in Dialog, weil nur solange man drüber redet, kann man vielleicht auch Probleme aus der Welt schaffen. Also ich denke, Kultur ist bei uns im Land ja eine freiwillige Leistung. Aber ich denke, wenn ich mir anschaue, wie viele Menschen das mittragen, ehrenamtlich, hauptamtlich, wie auch immer, es wäre schon wünschenswert, wenn ein bisschen mehr Geld in diesen Bereich fließen könnte, weil Ehrenamt, natürlich, das ist schön und gut. Ich bin selbst auch an verschiedenen Stellen ehrenamtlich tätig. Muss ich dir ja auch nicht erzählen, du bist ja genauso unterwegs. Ja. Aber das Ehrenamt ist ja schön und gut, aber natürlich funktioniert es auch ohne Hauptamt nicht. Und für ein Hauptamt braucht man im Prinzip die finanziellen Ressourcen. Und da würde ich mir an mancher Stelle doch ein bisschen mehr Unterstützung tatsächlich wünschen.
Ja.
Also es geht nicht darum, einen riesen Mitarbeiterstab zu kreieren, um irgendwas künstlich aufzublasen, um Gottes Willen. Das brauchen wir tatsächlich nicht, aber vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal die Möglichkeit haben, so ein paar Schräubchen zu drehen. Weil je mehr Hauptamt auch in den kulturellen Bereichen tätig ist, desto mehr Ehrenamt können wir auch führen und gemeinsam im Prinzip durchführen.
Das ist genau ein wichtiger Punkt. Ich glaube, das haben wir in ganz vielen Bereichen. Ich kenne das als Feuerwehrmann zum Beispiel sehr gut, dass wir immer mehr zu dem Punkt kommen, wir brauchen ein starkes Hauptamt, um auch das Ehrenamt zu unterstützen, um sozusagen auch die ehrenamtlichen Aktivitäten mit zu untermauern und zu unterstützen. Ich finde, das ist eine viel attraktivere Sichtweise, als zu sagen, das Ehrenamt unterstützt das Hauptamt, sondern das ist eigentlich genau gegenteilig. Wir sorgen dafür, dass wir Personal haben, das sich ausgiebig mit Aufgaben beschäftigt, um dann eben im nächsten Schritt die ehrenamtlichen Instanzen, seien das Fördervereine, seien das jetzt Feuerwehren, ehrenamtliche Menschen, die sich draußen in Sportvereinen engagieren, dass wir quasi eine gute Infrastruktur haben und das Ehrenamt dadurch einfach stark unterstützt wird. Ja, das ist, glaube ich, so die Zielrichtung. Aus der Sicht muss man es eigentlich sehen. Deswegen finde ich das gut, dass du das auch so siehst. Also als Hauptamt, als Unterstützung des Ehrenamtes zu verstehen.
Ja, also es entlastet ja auch die Ehrenamtler, absolut, wenn hauptamtlich die Struktur quasi gegeben wird. Das ist ja ganz wichtig, weil du musst ja den Rahmen schaffen, ehrenamtlich auch tätig zu sein. Bei Feuerwehr ist das ja nochmal ganz speziell der Fall, aber auch jetzt hier bei uns oder in Vereinen ist es ja im Prinzip derselbe Mechanismus, in dem die Struktur von oben, wie auch immer, das soll sich nicht hierarchisch anhören, aber ja, von einem Hauptamtler gegeben wird, desto besser ist der Rahmen für die Ehrenamtler. Und man darf ja auch nicht vergessen, alle, die ehrenamtlich tätig sind, tun das ja nicht immer unbedingt um des Zweckes willen, sondern es geht da ja auch um Gemeinschaft, um das Miteinander, gemeinsame Projekte zu haben, miteinander an Themen zu arbeiten. Und das ist, glaube ich, wirklich wichtig und unbezahlbar, weil natürlich wir auch mit solchen Gemeinschaftsgefügen vielleicht gesellschaftlich auch manche Themen draußen halten, die wir tatsächlich in unserer Gesellschaft nicht gebrauchen können.
Also jemand wie dich, den braucht man auf jeden Fall zum Beispiel schon mal, um so eine Sanierung auch abzuwickeln. Ne? Ich kann mir kaum und nur schwer vorstellen mit dem ganzen, also nicht nur das Förderverfahren, sondern all das, was jetzt hier auf euch zukommt, die Baubetreuung, die Frage, läuft hier alles richtig, diese ganze Koordinierung, das läuft ja am Ende auch über dich und da wirst du eine ganz wichtige Rolle haben. Das wird im Ehrenamt nicht leistbar sein. Also insofern ist es wichtig, Menschen wie dich zu haben, die das auch hauptberuflich machen, die sich wirklich mit voller Energie dann auch für dieses Heimatmuseum in dem Fall einsetzen können. Ansonsten wird es wahrscheinlich nur bedingt funktionieren, ja, einfach weil man das dem Ehrenamt am Ende auch nicht mehr zumuten kann.
Ja, das Ehrenamt kann die Verantwortung dafür ja eigentlich auch nicht übernehmen, ja. Ja, also natürlich, Baustelle, das ist ein Thema, das selbstverständlich auch über die Verwaltung abgearbeitet wird, aber alles, was hier vor Ort passiert, das liegt tatsächlich an mir, also ist dann meine neue Rolle, Baustellenleitung.
Bauleiterin, genau.
Ja, sehr gut. Das ist doch wunderbar. Vielleicht kriege ich auch noch so einen Helm, ich weiß noch nicht, das wäre auch ganz schön.
Lässt sich bestimmt organisieren, ihr habt ja auch ein großes Bauunternehmen hier in der Stadt.
Ja, eben, also da sollte sich doch was organisieren lassen. Ja.
Sehr gut. Anke, Personal ist natürlich, wenn wir über Hauptamt sprechen und über die Frage, wie man das Ehrenamt unterstützen kann, es braucht ja Personal am Ende. Also nicht nur die Frage der Finanzierung und wie viele Stellen hat man jetzt in irgendeinem Stellenplan stehen und wie viele Vollzeitäquivalente, sondern am Ende brauchst du Leute, die auch diese Stellen ausfüllen, die sich bewerben, die hier mitarbeiten. Wie sieht's denn da aus? Findest du denn ad hoc auch Menschen, die bereit sind, hier mitzuarbeiten? Wir haben eben gehört, die Bundesagentur für Arbeit ist hier mit in der Kooperation, dass du also Menschen sozusagen bei dir hast, die dann auch darüber den Weg ins Berufsleben finden. Kannst du dazu was sagen? Und wie ist es so mit dem Thema Fachkräftegewinnung und Arbeitskräftegewinnung?
Ja, ich denke, Fachkräfte gewinnen wäre im musealen Bereich tatsächlich nicht das Problem. Okay. Es gibt in unseren Bereichen sehr gut ausgebildete Menschen tatsächlich. Das Problem ist einfach, dass man die finanziellen Mittel nicht hat, um Fachkräfte auch engagieren zu können. Das ist so ein Grundthema eigentlich. Da sehe ich bei uns nicht das Problem. Die Bundesagentur, wir haben tatsächlich einen Mitarbeiter, der über das Budget für Arbeit jetzt hier bei uns im Haus ist. Alle Mitarbeiter kamen über die Kreuznacher Diakonie, über Job Inclusivo zu uns. Das ist ja so ein bisschen die Schwelle von Werkstatt zum ersten Arbeitsmarkt. Es geht natürlich darum, zum einen natürlich Menschen mit Einschränkungen in Lohn und Brot wiederzubringen, beziehungsweise auch in ein Arbeitsumfeld, das dem ersten Arbeitsmarkt entspricht, in der Hoffnung, die Menschen in diesem Rahmen, der auch noch einigermaßen geschützt ist, also nicht ganz so wie Werkstatt, aber einigermaßen geschützt ist, wieder auf den ersten Arbeitsmarkt vermitteln zu können. Bei einer Person ist uns das tatsächlich gelungen.
Sehr gut.
Da bin ich auch sehr stolz, dass das geklappt hat. Ist jetzt nach wie vor auch hier bei uns, arbeitet hauptsächlich im Bereich Digitalisierung. mit. Und die anderen versuchen wir natürlich auch weitestgehend nach ihren Fähigkeiten zu entwickeln. Aber ja, also wir haben großes Glück, weil das einfach ganz tolle Menschen sind, die auch wirklich ja, viele Talente besitzen. Deswegen, ja, konnte uns nichts Besseres passieren. Ich meine, das Thema Menschen mit Einschränkungen zu beschäftigen, sollte ja auch für eine Kommune ein wichtiges Thema sein. Und wir haben hier im Heimatmuseum die Möglichkeiten, das auch tatsächlich umzusetzen.
Klasse. Sehr, sehr gut. Also auch ein integrativer und inklusiver Gedanke, der mitgelebt wird, auch aus beruflicher Sicht. Das ist toll, schön zu hören. Ja, gerade für Menschen, die vielleicht sonst den Zugang ins Berufsleben nicht so leicht haben, dass sie hier eine wunderbare Möglichkeit haben, auch den Weg in das Berufsleben zu finden und hier sich zu verwirklichen auch am Ende. Ja, ihr seid ein großes Team dann jetzt. Ja. Das ist schön zu hören. Super. Anke, wenn du einen großen Wunsch hast an die Politik, das ist eine wichtige Frage, die ich stellen muss als Abgeordneter. Mhm. Der Podcast heißt ja auch "Nehme ich mal mit". Was darf ich denn mitnehmen? Was wäre denn so dein größter Wunsch, den du an die Politik richtest? Sicherlich die Finanzierung, da haben wir eben viel drüber gesprochen. Ja. Gibt es noch irgendwas, was dir unter den Nägeln brennt?
Ja, vielleicht etwas mehr so in Richtung ideelle Unterstützung unserer Arbeit. Nicht nur im Museum, sondern auch prinzipiell im Bereich Kultur, kulturelles Leben, dass öfters auch mal der Fokus auf uns gerichtet wird, dass auch öfters mal drauf geschaut wird, was machen die denn da eigentlich? Es ist natürlich schon toll, wenn jetzt auch jemand wie du uns hier im Heimatmuseum besuchst, und wir fühlen uns da auch sehr gewertschätzt. Und ich glaube, das Thema Wertschätzung ist so das, was man sich einfach wünscht, dass von außen auch wahrgenommen wird, was vielleicht in den kleinen Orten oder an kleinen Orten geleistet wird.
Ja. Also Wertschätzung und vor allen Dingen Aufmerksamkeit, dass man euch wahrnimmt und dass die Arbeit, die ihr leistet, hauptamtlich und ehrenamtlich, dass die auch draußen die Anerkennung bekommt, die sie auch wirklich verdient. Das muss man an der Stelle ja sagen. Ja. Ich will einen kleinen Beitrag dazu leisten, zu dieser Anerkennung, Anke. Das ist eine kleine Überraschung, die ich mitgebracht habe. Es wäre mir sehr, sehr wichtig, wenn du vielleicht mit Menschen, die sich engagieren im Heimatmuseum, ihr mich mal besucht in Mainz im Rheinland-Pfälzischen Landtag mit einer Besuchergruppe. Seid ihr herzlich eingeladen, da kommt ihr mit wahrscheinlich Zug hier von Sobernheim nach Mainz gefahren. Und dann verbringen wir einen schönen Tag gemeinsam in Mainz. Ihr kriegt eine Führung durch den Landtag, ihr kriegt ein Gespräch mit mir. Da könnt ihr mir auch nochmal ordentlich eure Meinung geigen und könnt nochmal ein paar Forderungen aufstellen.
Ja, sehr gut.
Und dürft auch eine Plenarsitzung dann besuchen. Mhm. Kriegt also mit, wie Politik hautnah funktioniert. Und ich glaube, das ist so eine kleine Geste der Anerkennung für das, was ihr hier vor Ort leistet. Eine herzliche Einladung. Mein Team, der Thomas, der jetzt gerade heute nicht dabei sein kann, wird dann Kontakt zu euch aufnehmen. Und dann freue ich mich, wenn ihr vielleicht mal zu mir nach Mainz kommt und wir dort auch über Kulturpolitik sprechen können. Vielleicht kriege ich sogar einen Experten oder eine Expertin aus dem zuständigen Haus auch noch mit dazu. Und dann können wir da auch nochmal sehr intensiv über die Frage sprechen, was kann Politik auch tun, um kulturelle Angebote wie jetzt die Museen hier auch in der Region weiter zu unterstützen. Da ist, glaube ich, eine gute Möglichkeit. Ja. Deswegen die herzliche Einladung als ein kleines Dankeschön und auch als eine kleine Anerkennung dafür, was ihr hier leistet.
Ja, das ist sehr schön. Da freuen wir uns. Super. Ja, finde es auch wichtig, das zu zeigen, dass ja nicht nur das eine One-Way-Geschichte ist, sondern dass auch wir kommen dürfen und auch in großer Anzahl und auch wirklich mal ins Gespräch gehen. Ja, prinzipiell, du hast das Thema auch gerade angesprochen, hat das Land Rheinland-Pfalz sich ja sowieso auf den Weg gemacht, das Thema Kultur in den Blickpunkt zu nehmen. Die Kulturentwicklungsplanung ist ja ein Prozess, der jetzt über 18 Monate gelaufen ist, an dem wir natürlich auch als Heimatmuseum dran teilgenommen haben, in den unterschiedlichsten Formaten. Für mich eine wertvolle Erfahrung und auch eine tolle Zeit mit tollem Austausch, weil man einfach auch die anderen mal gesehen hat. Man weiß natürlich schon, wer hier in der Region unterwegs ist, aber es war natürlich ein bisschen breiter auch aufgestellt. Waren ja auch nicht nur die Museen vertreten, die Soziokultur, also alle Bereiche, in denen Kultur stattfindet. Und das war schon mal ein gutes Gefühl, einfach zu sehen, wie viele wir auch sind. Also Rheinland-Pfalz hat ja ein unglaubliches Potenzial, was das anbelangt. Das war sehr gut. Und ich denke, wir haben sehr konstruktiv auch einen gigantischen Maßnahmenkatalog mit 93 Maßnahmen sind es geworden, erarbeitet und haben natürlich alle die Hoffnung, dass auch die ein oder andere Maßnahme davon realisierbar ist und umgesetzt werden kann. Ist natürlich auch viel mit finanziellen Ressourcen zu tun, hat es mit finanziellen Ressourcen zu tun. Aber letzten Endes geht es tatsächlich auch um das Thema Wertschätzung und Anerkennung.
Ja, klar. Auch schön zu sehen, dass die Kulturentwicklungsplanung auch zu diesem Netzwerkdenken beiträgt. Ja, also dass es nicht nur um die Frage geht, was können wir tun, sondern dass ihr euch kennenlernt, dass ihr vielleicht auch Einrichtungen kennenlernt, die eine ähnliche Arbeit machen wie ihr, dass man sich austauscht, Best Practices austauscht und sich gegenseitig Ratschläge gibt, weniger als Konkurrenz, sondern eher als Gemeinschaft, als Kulturgemeinschaft sich verstehend. Auch schön zu hören, dass das sehr gut funktioniert und dass ihr da auch Kontakte habt.
Ja, und das sind ja alles Kontakte, die bleiben. Man ist dann im Austausch, also man kennt sich, man hat auch mal ein Gesicht. Dann ist es natürlich schon einfacher, mal zum Telefon zu greifen und jemanden anzurufen. Mhm. Und natürlich bietet da ja auch der Bereich Kultur alle Möglichkeiten. Also ich kann auch in einem Museum jede Form der Veranstaltung durchführen. Da gibt es natürlich sehr viele Schnittpunkte, Berührungspunkte. Also ich denke, da hat sich auch schon einiges entwickelt und da wird es wahrscheinlich in Zukunft auch noch das ein oder andere neue Format geben.
Sehr gut. Anke, prima. Jetzt meine letzte Frage. Wenn man euch besuchen will, dann lohnt es sich bestimmt, wenn die Sanierung dann auch erfolgt ist. Wann beginnt die? Wann endet die? Und ab wann sollte man sich dann wirklich mal in den Kalender schreiben, mal Besuch des Heimatmuseums und der Stadt Bad Sobernheim?
Also wir werden tatsächlich im Juli mit der Sanierung beginnen. Die Baustelle soll im Juli eingerichtet werden. Ja, die Planungen sehen circa ein Jahr vor. Wir haben es hier mit dem ältesten profanen Gebäude der Stadt zu tun. 450 Jahre alt ist der Brierhof. Ich könnte mir vorstellen, dass es die ein oder andere Überraschung noch geben wird, wo man vielleicht auch noch mal genauer hinschauen muss. Ja. Wir rechnen mit einer Wiedereröffnung, also auch der Ausstellung im Jahr 2026, also früher 2026. Das sollte realistisch sein. Besuchen kann man uns natürlich trotzdem. Mhm. Also wir haben zwar, was die Ausstellung angeht, alles mittlerweile in Kisten verpackt, aber wir fahren noch so ein kleines Format, unseren Dämmershoppen, jetzt jeden Donnerstag ab 18 Uhr immer im Museumshof. Haben in diesem Jahr auch so ein bisschen das Thema Museum und Ausstellung auf dem Schirm. Wir zeigen auch im Rahmen des Dämmershoppens einfach, was wir tatsächlich alles in unserer Sammlung haben. Vieles wissen die Menschen ja gar nicht. Und es ist einfach auch schön, mal besondere Exponate rauszuholen, Objekte, um zu schauen, das gibt's da auch.
Jetzt hast du mich getriggert. Was ist denn das interessanteste Exponat aus deiner Sicht?
Die Überreste des Mammutfundes, den wir hier in Sobernheim.
Ein Mammutfund hier in Bad Sobernheim. Wann hat man das gefunden? Das ist auch schon
1927
lange,
ne? Hat man den gefunden. Oh, krass. Und ein Großteil des Mammuts ist im Naturhistorischen Museum.
Ja.
Und ein kleiner Teil des großen Mammuts ist hier bei uns verblieben. Sagen wir mal, das ist das älteste Exponat, das wir haben. Wir haben aber natürlich, ich wüsste jetzt keins, was ich speziell rauspicken würde. Aber wirklich auch manchmal so Überraschungsfunde in unseren Kisten, Kasten. Also wir sind zwar am Inventarisieren, aber sind noch lange nicht durch mit allen Schränken, Speichern, die es hier so in der Stadt gibt. Da kommt einem immer mal wieder was unter. Ich hatte letztens einen Stapel Zeitungen und habe die durchgeschaut und wollte die eigentlich schon stapelweise ins Altpapier entsorgen und hatte aber Glück, dass ich die Urkunde aus dem 16. Jahrhundert dann doch noch gefunden habe. Also man hat die scheinbar zwischen den Zeitungen versucht zu sichern. Also das ist natürlich eine ganz tolle Geschichte. Mhm. Aber wir haben auch vieles Kleines, was so die Stadtgeschichte darstellt. Also wir haben zum Beispiel eine Tabakschneidemaschine, eine selbstgebaute.
Ah, so für Zigarren ist das so ein...
Okay. Ja, also Sobernheim war ja mal ein großer... Ja. Zigarrenherstellungsstandort, sage ich jetzt mal. Ja. Und jeder hat irgendwie zu Hause mit Tabak gehandelt, wie auch immer, getrocknet zu Hause, geschnitten. Mhm. Und da haben wir so eine kleine, selbstgebastelte, gebaute Tabakmaschine. Also es sind so kleine Spots immer. Und das ist einfach das Schöne. Man kann eigentlich ins Archiv gehen, eine Kiste aufmachen, etwas rausholen und man hat eine kleine Geschichte zu erzählen. Oder bestenfalls findet man jemanden, dem man es zeigt und der erzählt uns die Geschichte.
Super.
Also es sind einfach viele Dinge, wo man persönliche Verbindung oder Bezug dazu hat.
Sehr gut.
Ja.
Anke, das klingt super, super spannend. Ich danke dir für die Zeit, ich danke dir für die Eindrücke, auch für die Erklärung nochmal, was ihr hier tut. Und ich glaube, die, die uns zuhören und uns zugehört haben, werden mit Sicherheit mit großem Interesse mal den Terminplan für spätestens, muss man sagen, dann 2026 mal festlegen. Wie gesagt, der Hinweis von dir ist wichtig. Man kann auch euch weiterhin besuchen, auch zum Dämmershoppen. Ich werde das auf jeden Fall tun. Ich werde mal die Gelegenheit nutzen. Aber zuallererst besucht ihr mich dann mal in Mainz. Das klären wir jetzt dann demnächst ab, dass ihr mal zu mir kommt. Ich freue mich drauf. Ja. Will ganz herzlich Danke sagen für diese kleine, kurze, knappe Folge, in der wir ein bisschen über das Heimatmuseum in Bad Zobernheim gesprochen haben. Dankeschön, Anke, für deine Zeit.
Ja, ich bedanke mich auch für deine Zeit.
Sehr, sehr gerne. Gut, und euch da draußen alles Gute weiterhin. Wir steuern langsam Richtung Sommerferien zu und es wird hoffentlich dann auch etwas ruhiger in der Politik und in allen Themen. Wir laufen im Moment, glaube ich, in der aktuellen Europameisterschaft im Fußball. Da heißt es auch Daumen drücken. Gibt also noch viele, viele andere Themen. Ich wünsche euch alles Gute da draußen und Grüße aus Bad Zobernheim. Bis demnächst.